Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Technologieländer und die Wüstenanrainerländer können sich auf diese Weise mit sauberer Energie versorgen in jedem nur erdenkbaren Ausmaß. Wir können über 100 Mal so viel Elektrizität erzeugen, als die Menschheit hier brauchen würde.
Riesige Solarkraftwerke im afrikanischen Wüstensand, die über dicke Kabel unter Mittelmeer Europa mit Strom versorgen. Diese Vision machte vor 10 Jahren Schlagzeilen. In unserer Sendereihe Tolle Idee, was wurde draus? Fragen wir nach, was aus dem Projekt Desertec geworden ist. Außerdem lassen wir uns von Elsevier erläutern, womit der weltweit führende Wissenschaftsverlag künftig sein Geld verdienen will, wenn das klassische Geschäftsmodell bröckelt. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 9: Der Lernbereite.
Eines der großen Versprechen künstlicher Intelligenz ist ja, dass uns cleverer Maschinen künftig nicht nur stupide Arbeiten abnehmen, sondern auch wirklich komplexe Aufgaben. Also das Zusammenschrauben kompletter Autos zum Beispiel oder die Betreuung pflegebedürftiger Senioren. Damit Roboter sowas können, müssen sie aber so intelligent sein, dass sie selbstständig dazulernen und klug auf wechselnde Anforderungen reagieren können. Maschinelles Lernen, so heißt die Schlüsselqualifikation dafür. Und einen der Algorithmen, der dabei häufig zum Einsatz kommt, den stellt uns Piotr Heller heute vor. Für seine Recherchen hat er Professor Jan Peters an der TU Darmstadt besucht, der ihm eine spannende Geschichte von einer Roboterhand erzählt hat, die aus heiterem Himmel ganz anders zupackte, als man ihr das ursprünglich beigebracht hatte.
Ein Griff, den wir durchaus mal gesehen haben in dem Zusammenhang, ist wirklich der, wo der Roboter seine Hand komplett um das Objekt wölbt. Etwas, was wir ihm nie in dieser Form gezeigt haben. Was war passiert? Eigentlich was ganz, ganz Einfaches. Der Roboter hatte sich den Finger gebrochen.
Diese Geschichte vom Roboter, der sich den Finger bricht und trotzdem tapfer nach Objekten greift, zeigt etwas Besonderes. Hätte man der Maschine von Hand einprogrammiert, wie sie ein Objekt zu greifen hat, wäre sie mit dem kaputten Finger wahrscheinlich gescheitert. Wenn sie das Greifen aber selbst lernt, kann sie auf neue, unerwartete Bedingungen reagieren und diese Aufgabe erfüllen. Doch wie lernt ein Roboter überhaupt? Der KI-Experte Jan Peters von der TU Darmstadt startet ein Video.
Was Sie hier sehen, ist ein wunderschönes Beispiel, schon ein paar Jahre alt, wo wir einem Roboter eine neue Aufgabe beigebracht haben. Diese Aufgabe ist ein Kinderspiel, nennt sich Ball in the Cup. Das ist ein kleiner Ball an der Schnur, der ist an einem Becher unten festgemacht. Indem man den Becher bewegt, muss man diesen Ball genügend Geschwindigkeit geben, dass er nach oben fliegt und ihn dann einfangen.
Der Becher ist an einem Roboterarm befestigt. Zunächst nimmt eine Person den Roboter sozusagen an die Hand und führt die Bewegung für ihn aus. Der Ball landet im Becher. Jetzt ist die Maschine alleine dran.
Er schafft es aber nicht, die Demonstration des Menschen zu reproduzieren.
Beim ersten Versuch geht der Ball daneben, also beginnt der Roboter zu üben.
Input.
Was wir in jedem Fall immer haben, ist, dass der Roboter in einem Zustand ist. Und dieser Zustand sind die Gelenkwinkel und die Gelenkgeschwindigkeiten. Und der zweite Zustand des Roboters ist natürlich die Position dieses kleinen Balls und die Geschwindigkeit des kleinen Balls.
Aus diesen Eingangsdaten muss er irgendwie berechnen, was er tun muss, um den Ball in den Becher zu bekommen.
Output.
Was wir haben möchten, sind die Aktionen. Und die Aktionen sind natürlich die Kräfte, die wir mit den Motoren produzieren.
Weil er es nicht besser weiß, imitiert der Roboter den Menschen erstmal so gut er kann, indem er den vorgeführten Bewegungsablauf nachmacht.
Bei der Imitation sehen wir tatsächlich, welche Kräfte der Mensch verwendet, um diese Trajektorie durchzuführen. Daraus ergibt sich für uns, man könnte sagen, eine große Tabelle, welche von dem Zustand des Roboters auf die Aktionen des Roboters das mappt. Man muss sich das wirklich so vorstellen, als hätte der Computer da ein großes Telefonbuch und würde nachschauen, aktueller Zustand ist der und der, jetzt sollte ich die Aktion nehmen. Und leider ist es natürlich so, der Lehrer ist zum einen imperfekt und der Lehrer ist verschieden vom Roboter und der Lehrer kann natürlich nicht alles zeigen. Daher braucht der Roboter Selbstverbesserung.
Hier beginnt das eigentliche Lernen. Man könnte sagen, dass der Roboter am Anfang eine bestimmte Art von Telefonbuch bekommen hat und dessen Einträge nun anpasst. Bei der Selbstverbesserung bekommt der Roboter sozusagen Schulnoten. Je näher er den Ball an den Becher bekommt, desto besser die Note.
Während dieser Selbstverbesserung, während des sogenannten Reinforcement Learnings, probiert der Roboter dann Aktionen aus und er nimmt natürlich Aktionen, die ähnlich sind zu denen, die er bereits gesehen hat. Aber er fügt eine gewisse Menge an Explorationen zu. Also er macht bewusst etwas, was leicht anders ist, um zu sehen, ob er was Schlechteres oder was Besseres dadurch bekommt. Also ob seine Schulnoten steigen oder fallen, indem er die Sachen leicht anders macht.
Performance.
Nach ungefähr 40 Versuchen schafft er das erste Mal auch diesen Ball in den Becher reinzukriegen. Nach 90 Versuchen wird er perfekt und wird am Tag der offenen Tür mal einen gesamten Tag laufen. Er hat nicht einen einzigen Fehler an diesem Tag gemacht.
Natürlich ist dieser Roboter ein Studienobjekt, an dem Jan Peters diese Art des Lernens erforscht. Keiner braucht eine Maschine, die ein Kinderspiel beherrscht. Aber mit solchem Wissen sollen die Rechenzentren bei Google zum Beispiel selbst gelernt haben, sich effizient zu kühlen. Und Siemens hat Fräsmaschinen beigebracht, sich eigenständig zu kalibrieren. In Zukunft könnte man damit noch viel mehr Roboter in der Industrie verbessern. Oder solche, die sich um Menschen kümmern. Nicht unbedingt in der Pflege, aber als Trainingsgerät in der Rehabilitation.
Jetzt stellen Sie sich vor, wir würden das mit unseren Lernverfahren machen und die würden sich immer an den Menschen anpassen und den Trainingserfolg der Menschen maximieren als ihre eigentliche Schulnote.
Doch irgendwann stoßen die Maschinen natürlich auch an ihre Grenzen, wenn sie alles selbst lernen sollen.
Systemgrenzen.
Beim Reinforcement Learning ist grundsätzlich schwierig, dass wir eigentlich alle Sachen auf dem realen System ausprobieren müssen und dass sie meistens aufeinander doch irgendwie aufbauen. Das heißt, wir müssen immer längere Sequenzen haben und desto komplexer etwas ist, was wir lernen wollen, desto häufiger müssen wir es unter Umständen wiederholen.
So häufig, dass es schlicht zu lange dauern würde, einen Roboter eine so komplexe Aufgabe wie etwa das Aufräumen einer Küche selbst lernen zu lassen. Also muss man der Maschine am Ende doch Vorwissen in irgendeiner Form einprogrammieren. Aber eben viel weniger, als wenn man ihr alles Schritt für Schritt erklären würde.
Piotr Heller über die Grundlagen des Maschinenlernens. Auf künstliche Intelligenz setzt man auch beim Wissenschaftsverlag Elsevier. Von dessen 7500 Mitarbeitern sind rund 1000 IT-Experten, die neue digitale Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Der Grund: die komfortablen Gewinnmargen, die Elsevier mit dem Publizieren wissenschaftlicher Fachartikel erzielt, die werden sich auf Dauer kaum halten lassen, auch weil sich in der Scientific Community Widerstand regt. Das Deal-Konsortium 700 deutscher Forschungseinrichtungen zum Beispiel liegt seit Jahren mit Elsevier im Clinch, weil man künftig weniger bezahlen möchte und alle Artikel deutscher Forscher kostenfrei zugänglich machen will. Stichwort Open Access. Wie auch immer dieser Streit letztlich ausgeht und welcher Deal dabei herauskommt, Elsevier will sich neue Geschäftsfelder erschließen und hat sich deshalb Gedanken gemacht, wie die Zukunft des Scientific Publishing aussehen könnte. Was dabei rausgekommen ist, hat mir Pressesprecher Hanfried von Hindenburg so erklärt.
Da haben wir gerade eine Studie gemacht, zusammen mit Ipsos Mori. Wir haben 2000 Experten per Umfrage befragt, 50 tiefgehende Interviews geführt, die Literatur uns angesehen und so drei Szenarien entwickelt. Keins von denen mag am Ende tatsächlich so entstehen, wie es geschildert worden ist, aber es könnte so sein, dass zum einen es eine neue, schöne, offene Welt gibt. Alle einigen sich darauf auf eine oder mehrere Plattformen, wo Open Access publiziert wird, wo jeder Zugang hat und wo auch die Regierungen in verschiedensten Ländern zusammen kooperieren, sodass das Wissenschaftssystem funktioniert. Unter Umständen einige kleinere Verlage würden dann eingehen, weil das für sie nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Aber insgesamt wird das Wissenschaftssystem weiter funktionieren. Eine andere Möglichkeit ist die Tech-Titanen, dass Firmen, der Privatsektor, der entscheidende Faktor ist im Geldgeben für Wissenschaft. Das heißt, die Wissenschaft würde dann immer mehr darauf abgestellt, was hilft denn einer Firma, was hilft dem Privatsektor. Die würden die Hauptfinanzierer werden und damit würde auch immer mehr künstliche Intelligenz und Machine Learning benutzt in der Forschung, um den Firmen den Vorteil zu verschaffen, den sie brauchen. Und die Forschung würde daraufhin ausgerichtet. Das ist eine andere Möglichkeit der Zukunft. Die dritte Möglichkeit ist, dass Asien große bestimmende Kraft wird im Wissenschaftspublizieren und da natürlich vor allen Dingen China. Sie können sich dann vorstellen, dass deutsche und französische Wissenschaftler sich über Skype darüber unterhalten, wie sie demnächst nach Tianjin gehen, um dort zu studieren oder dort zu forschen, weil dort das Geld herkommt. Unter dem Szenario stellen sich dann die Forscher auch vor, die wir befragt haben, dass die Kooperation zwischen den Ländern nicht so stark ist, dass vielmehr es Konkurrenzkampf gibt Und dass in diesem Konkurrenzkampf die Finanzmacht, die unter Umständen dann in Asien liegen könnte, durchaus die Oberhand behält. Das sind drei verschiedene Szenarien, die so eintreten könnten, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich ist sicherlich ein Mix aus allen dreien. Aber es sind so Szenarien, die wir uns ausgedacht haben, um selber uns aufzustellen für die Zukunft, aber auch anderen die Möglichkeit zu geben, zu sehen, wie denn die Zukunft aussehen könnte. Man kann das alles auf unserer Webseite nachlesen, wenn man möchte.
Und wie genau würde die mögliche Positionierung von Elsevier denn aussehen? Also mit welchen neuen Services und Angeboten würden Sie dann dem Wissenschaftler der Zukunft sozusagen seine Arbeit erleichtern wollen?
Die Datenrevolution und die Technologierevolution hat durchaus Chancen eröffnet. Das ist ja ganz klar. Forscher können heute viel mehr erforschen als noch vor 10, 20 Jahren. Gleichzeitig birgt das natürlich auch Herausforderungen insofern, als die Datenmenge exorbitant gewachsen ist und man oft gar nicht mehr weiß, was stimmt eigentlich, was ist richtig, was ist nicht, welche Informationen kann ich vertrauen, welche nicht. Und in dieser Situation denken wir, dass Elsevier und andere Verlage natürlich auch eine Rolle spielen können, dabei einen Sinn herauszuziehen aus diesem Datenberg und sagen zum Beispiel, dieser Artikel ist der nächste, der wichtig ist, den du lesen solltest, also das vorschlagen. Die andere Möglichkeit liegt darin, dass wir Forschern ermöglichen, mit anderen zu kooperieren. Mit wem soll ich kooperieren? Soll ich mit jemandem in Tokio kooperieren? Das kann ein System, das kann die Datenanalyse von Elsevier Ihnen vorschlagen. Nicht die Entscheidung abnehmen, aber Ihnen vorschlagen. Gleichzeitig, wo kann ich meine Fördergelder bekommen und wo bin ich wahrscheinlich am erfolgreichsten mit meiner Bewerbung? Auch, wie stelle ich mich da in der Öffentlichkeit, nachdem ich veröffentlicht habe? Wie beweise ich, dass meine Forschung gesellschaftliche Relevanz hat? Das sind alles Fragen, wo Elsevier helfen kann, wo wir eine Rolle für uns sehen. Deswegen entwickeln wir uns von unseren verlegerischen Wurzeln, von 140 Jahren von Geschichte, zu einer Datenanalyse oder Informationsanalysefirma hin, die versucht, den Forschern nicht nur das Veröffentlichen zu ermöglichen, wie wir es bisher getan haben, sondern zunehmend auch die Fragen zu beantworten, die er wirklich hat, wenn er morgens aus dem Bett aufsteht. Wo kriege ich mein Geld her? Mit wem soll ich zusammenarbeiten? Wie erfasse ich die Daten am günstigsten und am besten? Das sind Entscheidungshilfen, die der Forscher braucht und das ist das Spannende, an dem wir heutzutage arbeiten.
Sagt Hanfried von Hindenburg. Und natürlich habe ich den Elsevier-Pressesprecher auch gefragt, wie es denn mit den Deal-Verhandlungen jetzt weitergeht und wann. Aber noch gibt's da nichts Neues, nur informelle Gespräche im Hintergrund bislang.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Riesige Solarkraftwerke in der Sahara, die Nordafrika und Europa mit Strom versorgen. Das war vor 10 Jahren die Vision des Projektes Desertec. In Nordafrika gibt's inzwischen tatsächlich riesige Solarkraftwerke, aber dass deren Strom im großen Stil exportiert wird, das ist derzeit weder geplant noch absehbar. Woran die Umsetzung der tollen Idee von damals letztlich gescheitert ist, Frank Rothe-Löschen hat nachgefragt.
Die Geschichte lehrt das. Wenn Europa was braucht, das holt sie sich. Egal, ob die Leute es wollen oder nicht.
Mai 2011. Auf einer Konferenz denkt der marokkanische Chemieprofessor Abdelaziz Benouna über die Chancen einer kühnen Vision nach, einem riesigen Gemeinschaftsprojekt von Europa und Nordafrika.
Jetzt ist die Frage, hat sich Europa einigermaßen entwickelt in Richtung Partnerschaft und Zusammenarbeit?
Zumindest was den Energiesektor angeht, muss man diese Frage heute mit Nein beantworten. Denn aus dem Megaprojekt ist nichts geworden, zumindest vorerst. Dabei hatte alles vielversprechend begonnen.
Das Desertec-Konzept bringt zusammen die besten Solarstandorte der Welt, das sind die Wüsten, und die beste Technologie in der Welt aus den Technologieländern.
In den 2000er Jahren entwickelte der ehemalige Teilchenphysiker Gerhard Knies einen schlüssig klingenden Plan. Da in der Sahara die Sonne viel stärker scheint als bei uns, funktionieren Solarkraftwerke dort deutlich effizienter. Den Strom, den die Wüstenstaaten nicht selber brauchen, könnten sie über Hochspannungsleitungen nach Europa exportieren. Die Perspektiven fantastisch, sagte Gerhard Knies 2011.
Die Technologieländer und die Wüstenanrainerländer können sich auf diese Weise mit sauberer Energie versorgen in jedem nur erdenkbaren Ausmaß. Wir können über 100-mal so viel Elektrizität erzeugen, als die Menschheit hier brauchen würde.
Im Jahr 2050 könnten die Solarkraftwerke im Süden bis zu 17% des europäischen Strombedarfs decken, so das Ergebnis einer damals erstellten Studie. Dabei ging es nicht um Solarzellen, sondern um solarthermische Kraftwerke. Bei ihnen bündeln Spiegel das Sonnenlicht und verdampfen Wasser, das dann Turbinen antreibt, die Strom erzeugen. Um Mitstreiter für seine Vision zu finden, gründete Knies 2009 mit dem Club of Rome eine Stiftung, die Desertec Foundation. Noch im selben Jahr gelang ihr ein Coup. 12 Unternehmen, darunter Siemens, E.ON und die Deutsche Bank, griffen die Idee auf und bildeten ein Konsortium, die Desertec Industrieinitiative.
Diese Medienwelle, die dadurch ausgelöst wurde, die ist ein Riesenerfolg für die Desertec Stiftung und für die Menschen damals gewesen.
Sagt Andreas Huber, aktueller Vorstand der Desertec Foundation.
Weil zum ersten Mal große Industrieunternehmen quasi sich hinter Visionäre gestellt haben und gesagt haben, wir wollen mit an der Umsetzung wirken.
Ziel des Konsortiums war, konkrete Geschäftsmodelle und Finanzierungskonzepte zu erarbeiten. Von einem Investitionsvolumen von 400 Milliarden Euro war die Rede. Ein paar Jahre später aber war bereits die Luft raus. 2012 ließen mehrere Partner die Zusammenarbeit auslaufen. Andere machten zwar weiter, aber nur noch mit halber Kraft. 2014 dann war Desertec, zumindest als Industrieprojekt, gescheitert. Die Gründe dafür waren vielfältig, sagt Andreas Huber. So gab es verschiedene Auffassungen über die Netzanbindung der Solarkraftwerke. Einige Firmen planten erstmal eine einzelne Leitung, andere wollten gleich ein komplettes Stromnetz, ein Supergrid. Ein Konzept, das für den Anfang viel zu ehrgeizig war, meint Huber.
Warum hat man nicht erstmal pragmatisch mit diesen Punkt-zu-Punkt-Leitungen, die sofort umsetzbar wären, angefangen, sondern das Ganze gleich so aufgebläht, dass man sagt, man braucht einen Supergrid, der dann aber politisch so schwierig umzusetzen ist, in der EU auch, dass man gesagt hat, das hat keine Chance.
Außerdem schien manchen in der Industrie die politische Lage in Nordafrika zu instabil. Sie bezweifelten, ob die Milliardeninvestitionen im Wüstensand sicher angelegt wären. Und dann gab es da noch Gegenwind von völlig unerwarteter Seite.
Die Desertec-Idee hatte dann plötzlich in Deutschland auch Widerstand bekommen von Menschen, die für Erneuerbare waren und sind. Das beste Beispiel ist für mich der Utopia Award, eine Nachhaltigkeits-Community, die der Desertec-Idee 2008 den Utopia Award verliehen hat. Wir standen auf der Bühne als die großen Utopisten und Visionäre und wurden gefeiert. Und ein Jahr später, 2009, als bekannt wurde, dass die Unternehmen diese Utopie mitrealisieren wollen, standen wir auf der Bühne als Buhmänner, die für Zentralisierung stehen und für Industrie und Geldmacherei.
Die Stimmung kippte, weil der Verdacht aufkeimte, dass es den beteiligten Firmen vor allem darum geht, nach Milliardensubventionen der öffentlichen Hand lukrative Großaufträge in Nordafrika abzugreifen. Schließlich fühlten sich die Aktivisten auch von der Politik im Stich gelassen.
Es gab ja eine große politische Unterstützung von verschiedensten namhaften Politikern. Aber als der Wind gedreht hat und die Kritik an der Vision groß wurde, hat die Politik Vorsicht walten lassen und wollte sich das erst einmal anschauen. Die Politik hätte da etwas mehr Mut beweisen können.
Zwar gibt es Desertec noch, allerdings nur noch auf Sparflamme. Die Industrieinitiative ist heute auf 3 Beraterfirmen geschrumpft. Und die spendenfinanzierte Stiftung versucht weiter, das Konzept zu promoten, sucht dabei aber auch nach neuen Ideen.
Und da setzen wir an und geben gerade mehrere Machbarkeitsstudien in Auftrag. Man kann nach wie vor ein Kabel legen und den Strom direkt hierher transportieren. Man kann aber auch die Energie vor Ort nutzen, Stichwort Power to Gas, um dann die Energie in einer anderen Form hierher zu bringen und sie auch anders zu nutzen, nämlich mit Power to Gas beispielsweise für unsere Mobilität.
Ganz ohne Wirkung scheint Desertec aber nicht gewesen zu sein. In Nordafrika sind mittlerweile gigantische Solarkraftwerke entstanden oder werden gerade gebaut. Pläne, ihren Strom auch nach Europa zu exportieren, gibt es derzeit aber nicht.
Wenn man sieht, wie die nordafrikanischen Länder jetzt auf erneuerbare Energien setzen, dann glaube ich schon, dass das in irgendeiner Form auf Desertec mit zurückzuführen ist. Es ist etwas, was die Menschen inspiriert hat.
Eine Entwicklung, die der Desertec-Initiator Gerhard Knies nur noch zum Teil miterleben konnte. Er starb 2017 im Alter von 80 Jahren.
Ein Beitrag von Frank Grotelüschen war das. Der Glaube an Mythen ist ja oft Balsam für die Seele und damit der Gesundheit förderlich. Wenn es aber um Mythen rund ums Thema Schlafen geht, dann bewirken die oft das Gegenteil und machen krank. Details in der ersten Meldung von Michael Stang.
Das ist das Ergebnis einer Studie, die Schlafforscher aus New York im Fachblatt Sleep Health vorstellen. Sie hatten 8000 Webseiten nach Schlafmythen durchsucht und die 20 häufigsten ausgewählt. Darunter befand sich die Annahme, dass Alkohol für einen guten Schlaf sorgt, das Einnicken vor dem Fernseher ebenso, dass weniger als 5 Stunden Nachtschlaf ausreichen oder Schnarchen ungefährlich ist. Diesen Mythen, die die Studienautoren als für die Gesundheit gefährlich ansehen, setzten sie evidenzbasierte, wissenschaftlich veröffentlichte Fakten entgegen. Die Forschenden warnen, die Wichtigkeit des gesunden Nachtschlafs zu unterschätzen. Chronischer Schlafmangel kann zu Herzerkrankungen, Übergewicht oder auch Diabetes führen.
Meteoriten sorgen dafür, dass der Mond Wasser verliert.
Das zeigt eine Analyse der Daten der Mondsonde Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer, die den Himmelskörper von Oktober 2013 bis April 2014 umkreist hatte. Wissenschaftlern der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA zufolge haben sie in dieser Zeit 29 Meteoriteneinschläge gemessen, die Wasser aus den Bodenschichten des Erdtrabanten freigesetzt hatten, heißt es im Fachblatt Nature Geoscience. Demzufolge war die Wasserkonzentration in der Mondexosphäre immer dann erhöht, wenn Gesteinsbrocken mit einer Masse größer als 0,15 Gramm eingeschlagen waren. Berechnungen zufolge liegt der Wassergehalt des Mondbodens in mehr als 8 cm Tiefe bei bis zu 0,05%. Somit verliert der Mond auf diese Weise rund 200 Tonnen Wasser pro Jahr.
Weltweit gibt es immer mehr Masernfälle.
Nach zahlreichen Masernausbrüchen, etwa in Madagaskar, Thailand oder der Ukraine, hat die Weltgesundheitsorganisation für 2019 erste Zahlen vorgelegt. Demnach hat sich die Zahl der gemeldeten Fälle im ersten Quartal im Vergleich zum selben Zeitraum 2018 mindestens verdreifacht. 170 Staaten meldeten demnach bereits rund 112.000 Erkrankungen in diesem Jahr. Die tatsächliche Zahl liege noch deutlich höher, warnte die WHO. Schätzungen zufolge werde nur jeder 10. Fall gemeldet.
Daten von Google zeigen, wie beliebt bestimmte Vogelarten sind.
Ein US-Biologenteam hat Google-Suchanfragen nach mehr als 600 Vogelarten in den USA aus 10 Jahren untersucht. Dabei haben die Forschenden die Anzahl der Anfragen pro Vogelart je nach Region mit der tatsächlichen Verbreitung der einzelnen Spezies verglichen, notieren sie in den Proceedings der US-Akademie der Wissenschaften PNAS. Häufig spielt zwar auch das regionale Vorkommen einzelner Arten eine Rolle, doch einige berühmte Spezies wie der Schreikranich oder die Schleiereule wurden auch über ihr Verbreitungsgebiet hinaus gegoogelt. Generell weckten große Vögel sowie bedrohte Arten und Tiere, die als Teammaskottchen dienen, das größte Interesse.
Mikroplastik wird auch über die Luft verfrachtet.
Bislang galt die Annahme, dass Mikroplastik weit entfernte Regionen vor allem über Flüsse erreicht. Ein Forschungsteam aus Frankreich hat nun nachgewiesen, dass die winzigen Kunststoffteile auch über die Atmosphäre in unzugängliche Regionen eingebracht werden. Bei Untersuchungen in den französischen Pyrenäen konnten die Wissenschaftler zeigen, dass sich jeden Tag im Schnitt 365 Mikropartikel pro Quadratmeter ablagern, schreiben sie im Fachblatt Nature Geoscience. Dabei liegt die untersuchte Region weit entfernt von Großstädten, Industriezentren oder landwirtschaftlich genutzten Flächen.
Sternzeit. 16. April. Gott ist die Schwerkraft. Was hat Gott gemacht, bevor er die Welt erschaffen hat? Fragte ein Stephen Hawking. Die Antwort lieferte er mit seinem typisch britischen Humor gleich selbst. Gott habe die Hölle vorbereitet für Wissenschaftler, die solche Fragen stellen. Tatsächlich hat sich der große Physiker oft mit der Rolle eines Schöpfers bei der Entstehung der Welt beschäftigt. Manchmal schien er fast versessen darauf, die Existenz eines Gottes zu widerlegen. Stephen Hawking äußerte immer wieder Sympathie für die Idee, dass das Universum ewig bestanden habe. Das Charmante daran sei, dass man damit keinen göttlichen Eingriff bei der Entstehung des Universums brauche. Nach dieser Idee war der Urknall nur der Übergang aus einer Epoche in eine andere. Ein ewiges Universum mag rein zeitlich keinen Anfang haben, aber es dürfte gerade deswegen einen ganz besonderen Schöpfer brauchen. Guy Consolmagno, Direktor der Vatikan-Sternwarte, ist überzeugt, dass das Universum einen Anfang hatte. Stephen Hawkings Auffassung, eine Quantenfluktuation habe den Urknall ausgelöst, hält der Jesuit für interessant, sieht in ihr aber keine Widerlegung Gottes. Im Gegenteil. Denn Hawking sagt, Gott sei etwas, was den Urknall ausgelöst habe. Doch für einen Gott hat er in seinem Weltbild keinen Platz. Allerdings sagt er auch, dass die Schwerkraft für die Entstehung unseres heutigen Kosmos gesorgt hat. Guy Consolmagno freut sich über einen logischen Trugschluss des großen Physikers. Denn Hawking sage letztlich nicht, da ist kein Gott. Er sage, Gott ist die Schwerkraft.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Was es auf der großen Automesse in Shanghai Neues zu sehen gibt, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.